Herr, schenke Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wir nehmen einmal für einen kurzen Augenblick an, ich sei Gott. Und in meiner Allmacht erschaffe ich dieses Männchen. Genau. Dieses Männchen hier, das ist mir wichtig. Ich hab ihn geschaffen und ich weiß, was das Beste für ihn ist. Ich weiß, wie dieses Männchen hier das meiste aus seinem Leben herausholen kann und wie es sein Potenzial voll und ganz entfalten kann. Ich habe ihn mit einem freien Willen ausgestattet, weil ich ihn gern als Gegenüber haben will, als ein Gegenüber und nicht als eine Marionette. Er soll sich frei für oder gegen mich entscheiden. Ich will ihn nicht dazu zwingen, mich zu lieben, weil dann ist es keine echte Liebe. Weil wahre Liebe kommt aus einem freien Herzen. Aber ich weiß auch, dass dieser freie Wille, den ich ihm gegeben habe, ihm die Möglichkeit gibt, schlechte Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die sein Leben ruinieren können. Deshalb gebe ich ihm Prinzipien mit auf den Weg. Prinzipien, die ihn vor schlechten Entscheidungen bewahren sollen und ihm helfen sollen, das meiste aus seinem Leben rauszuholen. Zum Beispiel erkläre ich ihm, dass es für ihn besser ist, wenn er gerne gibt, statt immer nur zu nehmen. Und ich erinnere ihn, dass es ihm gut tut, auf mich zu schauen und mich an erste Stelle zu setzen, statt immer den Fokus auf den Problemen dieser Welt zu haben. Aber statt diesen Prinzipien, die ich ihm gebe, zu seinem Besten zu folgen, entscheidet er sich oft für das Gegenteil. Er hält sich oft für schlauer als sein Schöpfer und macht genau das Gegenteil von dem, was ich ihm sage. Er teilt nicht das, was ich ihm schenke, sondern behält alles für sich und verliert sich in den Sachen dieser Welt, die ihm unglaublich wichtig werden. Natürlich tut ihm das nicht gut. Und Stück für Stück fängt er an, mich anzuklagen, warum in seinem Leben nichts mehr rund läuft. Liebe Gemeinde, behalten wir mal dieses Männchen hier im Kopf. Wir kommen gleich auf es zurück. Der Predigttext von heute, wir haben ihn eben schon in der Schriftlesung gehört, ist nur die drei Verse aus Matthäus 6, 31 bis 33. Ich glaube, das sind ganz wunderbare Verse, deshalb habe ich den auch nochmal als Schriftlesung gewählt, dass wir es wirklich im Ohr haben und jetzt auch nochmal hören. Ich lese nochmal, was Jesus uns sagt in Matthäus 6, die Verse 31 bis 33. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater erkennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, dann wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Die Bibel ist voller Wenn-Dann-Sätze. In Vers 33, da haben wir so einen typischen Wenn-Dann-Satz. Ich habe mal versucht, das farblich zu markieren, dass das besser erkennbar ist. Das Rote, das sind jetzt immer die Wenn-Sätze und das Grüne, das sind die Dann-Sätze. Viele dieser Wenn-Dann-Sätze vermitteln uns diese göttlichen Prinzipien, die eben schon angeklungen sind bei dem Männchen. Und es tut uns gut, diese Prinzipien zu kennen, weil sie zu unserem Besten gedacht sind. Ich habe mal noch ein paar weitere Wenn-Dann-Sätze aus der Bibel mitgebracht, einfach so, dass wir ein paar im Kopf haben, welche ebenfalls göttliche Prinzipien beinhalten. Ich lese einfach mal vor, die Markierungen sind in allen drin. 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die Schäden des Landes wieder heilen. Jeremia 29, Vers 13. Wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, dann werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Im gleichen Kapitel Vers 2. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Zum Schluss noch eins aus Sprüche 28, Vers 27. Wer den Armen gibt, dem wird es an nichts fehlen. Wer aber die Augen vor der Armut verschließt, der wird verflucht sein. Diese Wenn-Dann-Sätze zeigen Gottes Prinzipien für unser Leben. Sie zeigen ganz oft, wie Gott sich das gedacht hat und wie er die Welt angelegt hat, so dass sie gut funktioniert. Sie helfen uns, seinen Willen zu erkennen und danach zu leben. Aber oft habe ich den Eindruck, dass wir oft nur das Dann wollen und uns nicht so sehr oder nicht so gerne um das Wenn kümmern. Wir wollen, dass es uns an nichts fehlt, dass es uns gut geht. Aber teilen wir unser Geld, was wir uns so hart verdient haben, auch gern mit anderen? Wir wollen Gebetserhörungen haben, aber wollen wir auch gern viel Zeit im Gebet verbringen? Wir wollen erhöht werden, aber uns selbst demütigen, fasten und Schuld bekennen, der biblische Weg, sich zu demütigen, ist leider nicht so oft so ein großes Thema bei uns Christen. Wir wollen Gott mehr erleben, mehr von ihm, aber sind wir auch bereit, ihn ernsthaft zu suchen? Wir wollen, dass unser Land geheilt wird, dass unsere Kollegen Jesus kennenlernen, dass unsere Familienmitglieder zu Jesus kommen. Aber bereiten wir diese Erweckung, dieses Jesus-Kennenlernen im Gebet vor? Wir wollen ganz oft das Dann, die Verheißung. Aber sind wir bereit, den Preis dafür zu zahlen, das Wenn? Und dann, zum Schluss, dann schimpfen wir über Gott. Wir schimpfen über Gott, weil es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. So wie unser Männchen. Was hat das alles mit dem Predigttext zu tun? Im Predigttext geht es erstmal offensichtlich, wenn wir diese Verse lesen, um Sorgen. Jesus fragt, warum sorgt ihr euch um Essen, um Trinken, um Kleidung? Und dann sagt er einen Satz, der ist für den einen oder anderen im Ohr vielleicht so ein bisschen unbequem. Da heißt es, mit solchen Sorgen plagen sich die Menschen, die Gott nicht kennen. Nachfolger Jesu brauchen sich solche Sorgen nicht zu machen. Diese Sorgen, das sagt der Text, sind ein Merkmal der Menschen, die Gott nicht kennen. Erstmal vielleicht eine unbequeme Wahrheit, über die man nachdenken muss. Im nächsten Satz erklärt Jesus so ein bisschen mehr, wie er zu dieser Aussage kommt. Er führt uns neu den Charakter Gottes vor Augen. Er erinnert uns, dass Gott unser guter Vater ist und dass er weiß, was wir brauchen und uns versorgen will mit dem, was wir brauchen. Deshalb haben wir keinen Grund, uns zu sorgen. Aber Vers 33 ist ja, wie wir schon gesehen haben, ist nicht nur eine reine Verheißung, sondern ein Wenn-Dann-Satz. Und Gottes Versorgung, dieses Versprechen, uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen, ist an ein Wenn geknüpft. Wir wollen uns diese zwei Teile angucken. Erst gucken wir uns den Wenn-Teil an und dann den Dann-Teil. Was mich bei den Versen oft irritiert ist, dass ich den Eindruck habe, dass viele Christen mit sehr viel Sorgen zu kämpfen haben. Und ich habe mich gefragt, womit kann das zusammenhängen? Dass wir das Wenn, womit kann es zusammenhängen? Kann es sein, dass wir uns oft nicht halt um diesen Wenn-Teil kümmern? Wir wollen den Dann-Teil, aber auch hier wieder vergessen wir den Wenn-Teil. Bei vielen Christen habe ich manchmal das Gefühl, sie kümmern sich zuerst nur darum, dass sie einen guten Job bekommen, ein gutes Gehalt verdienen und dann füllen sie irgendwie so die restfreie Zeit, die bleibt, die meistens sehr wenig ist, kenne ich aus meinem eigenen Leben, ein bisschen mit Gott auf. Aber der Vers, der sagt, es soll genau andersherum sein. Zuerst sollen wir Gottes Willen so tun, und uns um sein Reich kümmern. Dann wird er uns mit allem anderen versorgen. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen in der Bibel geguckt und habe eine Geschichte im Alten Testament gefunden, die identisch diese Problematik auffasst. Deshalb wollen wir uns mal heute ein ganz kurzes Stück mit dem Propheten Haggai beschäftigen. Cooles Buch in der Bibel, hat vielleicht jetzt nicht jeder so aktuell parat, worum es da geht. Deshalb lesen wir gerade ins erste Kapitel rein. Wir lesen Haggai 1, die Verse 2 bis 11, weil da erklärt sich schon wunderbar, worum es geht. So als Vorab-Info, der Prophet Haggai, wir befinden uns in der Zeit nach dem Exil in Babylon. Die Juden sind zurückgekommen aus der Verschleppung nach Israel und haben versucht, alles wieder aufzubauen, was kaputt gemacht wurde. Aber es klappt nicht so ganz wie geplant. Sie sehen viel Saat aus, aber ernten nur wenig. Das bisschen, was sie ernten, es reicht nicht mal, um satt zu werden. Das Geld zerrinnt ihnen zwischen den Fingern und sie müssen frieren, weil sie nicht genug Klamotten zum Anziehen haben. Und in diese Situation hinein gibt Gott dem Propheten Haggai ein Wort für das Volk Israel. Und dieses Wort, das lesen wir jetzt. Kannst du klicken? Danke. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug zum Anziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Deshalb sagt der Herr, der Herrscher der Welt, merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel. Daran habe ich Freude, damit ehrt ihr mich. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Wenn ihr den Ertrag eurer Arbeit in eure Häuser brachtet, blies ich ihn fort. Warum das alles? Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen. Und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Deshalb kommt vom Himmel weder Tau noch Regen für euch und die Erde lässt nichts mehr wachsen. Deshalb habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen, über die Berge, die Kornfelder, die Weingärten und Olivenhaine, so dass nichts mehr gedeiht. Menschen und Tiere müssen darunter leiden und was ihr unternehmt, will euch nicht mehr gelingen. Das Volk Israel hat hart gearbeitet, aber wenig Früchte geerntet. Nichts ist ihnen gelungen. Warum? Weil sie sich nicht an das Prinzip gehalten haben, was heute unser Predigttext ist. Das Volk Israel hat den gleichen Fehler gemacht wie manche Christen heute. Sie haben die Reihenfolge von dem, wie Gott es sich gedacht hat, vertauscht. Jesu Gebot ist ganz klar. Lebe zuerst für Gott und mach alles für sein Reich, mach sein Reich zu deinem wichtigsten Anliegen, dann wird er dir jeden Tag geben, was du brauchst. Aber die Israeliten haben das umgedreht, die haben das Gegenteil getan. Sie haben sich an erste Stelle gestellt und haben sich erstmal gemütliche Hütten hingebaut, haben sich's bequem gemacht auf der Couch und Gottes Tempel in Ruinen liegen lassen. So funktioniert es nicht. Gott hat es sich anders gedacht. Er will ungeteilt an erster Stelle in unserem Leben stehen. Wir Menschen, uns helfen ja Bilder, ja? Das meiste von der Predigt vergisst man ja eh außer den zwei Bildern, die ja vielleicht gesagt wurden. Deshalb habe ich noch ein Bild mitgebracht. Für die in der hintersten Reihe habe ich es auch noch mal in groß. Ich will unser Leben mit einer Autofahrt vergleichen. Viele Christen sitzen am Steuer ihres Lebens und haben Jesus so irgendwie auf dem Beifahrersitz dabei. Das ist ja auch ganz nett, Jesus so dabei zu haben. Aber so richtig, sie treffen alle Entscheidungen im Leben, alle wichtigen Entscheidungen selbst und fahren da lang, wo sie wollen. Jesus ist nett, dabei zu sein, aber so richtig viel zu sagen hat er nicht. Aber wenn dann mal was passiert, ja, wenn eine Panne in den Reifen kommt oder sonst irgendein Unfall ist, dann schicken wir Jesus aus dem Auto, der soll mal schnell ums Auto rennen und den Platten reparieren, damit wieder alles heil geht, damit es weitergehen kann. Und wenn Jesus dann nicht springt, so wie wir es wollen, dann beschweren wir uns am besten noch und sagen, ach, Jesus funktioniert ja nicht und wenden uns von ihm ab. Wer so mit Jesus umspringt, hat noch nicht so viel von Jesus verstanden und wird sich eines Tages wundern, wenn er vor Jesus steht. Jesus ist nicht unsere Wunschmaschine und er hat uns auch nie ein bequemes Leben ohne Probleme versprochen. Wir reden hier von dem, der seine Jünger dazu aufruft, sich selbst zu sterben und das Kreuz auf sich zu nehmen. Wir reden hier von dem Jesus, der sagt, wenn ich dir nicht wichtiger bin als deine Eltern, als deine Kinder, dann bist du es nicht wert, mir nachzufolgen. Wir reden hier von dem Jesus, der alles gegeben hat aus Liebe zu uns und es deshalb wert ist, alles für ihn aufzugeben. Er ist die Perle, die es wert ist, alles für ihn zu verkaufen. Ihn an das Steuer unseres Lebens zu lassen, das ist das einzige Vernünftige, was wir machen können. Er wird unser Leben in die richtige Richtung führen und uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und dieser Jesus, der verspricht uns in dem Predigttext von heute, wenn ihr das macht, mich an erste Stelle zu setzen, dann werde ich euch mit allem versorgen, was du wirklich brauchst. Was für eine wunderschöne Zusage, was für ein Trost in Zeiten der Not. Aber gucken wir uns das nochmal konkret an. Das ist so ein Vers, den gebrauche ich, glaube ich, gerade sehr oft, aber auch in unseren Predigten hier kommt sehr oft, Jesus an erste Stelle setzen. Was bedeutet das überhaupt? Möglichst konkret und lebensnah, so dass es für jeden praktisch werden kann. Ich möchte einfach kurz verschiedene Lebensbereiche beleuchten und kurz andeuten, was es in dem jeweiligen Lebensbereich bedeuten kann, Jesus an erste Stelle zu setzen. Sicher gilt nicht alles für jeden hier, aber ich denke, wenn jeder vielleicht einen Lebensbereich, einen Punkt mitnimmt, dann ist schon was gewonnen und an diesem einen Punkt arbeitet. Jesus an erste Stelle setzen am Job. Was bedeutet das? Es bedeutet ehrlich sein, keine falschen Statistiken machen, um die Zahlen zu verbessern. Chancen nutzen, um ein Gespräch über Jesus anzufangen, statt stumm die Chancen vorbeiziehen zu lassen. Ich mache die Erfahrung, dass unser Leben als Christ anders ist als das Leben unserer Kollegen. Meine Kollegen fragen relativ regelmäßig nach, warum ich manche Dinge mache und warum ich andere nicht mache. Und diese Möglichkeiten, wenn sowas ins Gespräch kommt, die nutzen, um in Kürze zu erklären, was wir glauben. Das Evangelium vielleicht in 2 bis 3 Sätze zu packen. Wem das schwerfällt, er kann das zu Hause üben, ja, vorm Spiegel vielleicht, oder einfach mal sich überlegen, was ist überhaupt das Evangelium, wie kann ich das in 2 bis 3 Sätze packen, oder bestimmt auf unsere Pfarrer zukommen, die können das dann auch nochmal in 2 bis 3 Sätzen erklären. Vor der Arbeit beten, dass solche Möglichkeiten kommen. Im Gebet schaffen wir überhaupt die Grundlage, dass unsere Kollegen die Wahrheit verstehen können. Ich bin Krankenpfleger von Beruf und in meinen letzten 3 Arbeitsjahren habe ich geschätzt mit 300 bis 400 Menschen, die Jesus nicht kennen, über den Glauben geredet. Nicht auf der Straße, nicht in der Kirche, sondern am Job, bei mir im Krankenhaus. Wieso? Weil ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie kann ich das Gespräch auf eine natürliche Weise zum Glauben lenken. Ich streue Sätze ein in meine Wortwahl, die die Leute einladen, nachzufragen, warum. Sätze wie zum Beispiel, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist und lebe danach. Das ist ein Statement, wer das heute bringt, ist schon ziemlich abgefahren in dieser Welt und die Leute fragen danach, wieso und was das bedeutet. Oder einfach mal sagen, wenn da gefragt, wie war es denn am Wochenende, kann man erzählen, ja, ich war im Gottesdienst und es war total super. Oder wenn einer seine Sorgen ausschüttet, dann einfach mal sagen, darf ich für dich beten? Jesus hat uns berufen, seine Zeugen zu sein. Wir müssen nicht die Antworten auf alle komplexen Fragen haben, die unsere Kollegen uns stellen. Aber wir dürfen bezeugen, das, was wir mit Gott erleben. Und wir brauchen da, glaube ich, ein bisschen mehr Mut. Und das Ganze soll dann nicht irgendwie übertrieben geistlich sein, sondern natürlich und unserem Charakter entsprechend. Ich denke, kein guter Gesprächsansatz wäre sowas wie, hast du schon mal drüber nachgedacht, wie es ist, ewig im Feuer zu brennen? Besser ist da wahrscheinlich sowas wie, Wer ist Jesus denn überhaupt für dich? Oder an was glaubst du? Erstmal den anderen erzählen lassen, was der überhaupt glaubt. Am Job gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, Jesus an erste Stelle zu setzen und da Licht für ihn zu sein. Jesus an erste Stelle setzen im Bereich des Geldes. Bedeutet es, einen kleinen Teil herauszugeben aus unserem Überfluss, den wir haben? Oder so wie die arme Witwe, von der Jesus erzählt, unseren letzten Groschen zu geben? Ich oute mich jetzt mal, ich als Krankenpfleger, ich bin reicher, laut der Statistik bin ich reicher als 95% der Menschen dieser Welt. Ich gehöre zu den reichsten 5%, wenn ich den Statistiken glauben darf. Und ich vermute mal, dass alle, die wir hier heute sitzen, zu den reichsten 10% der Erde gehören. Weil, ich kann mich irren, dann verzeiht mir, aber ich glaube, hier ist keiner, der kein Zuhause hat, auf der Straße schlafen muss oder kurz vor dem Verhungern ist. Das gibt jedem von uns, egal wie viel uns anvertraut ist, eine unglaubliche Verantwortung. Und ich kann für mich nur beten, dass Gott mir Gnade schenkt, mein Herz nicht an das Geld zu hängen, sondern das, was ich von ihm empfange, weiterzuleiten an die Menschen, die es bitterlich brauchen. Jesus an erste Stelle setzen im Bereich Essen. Reden wir auch nicht so oft drüber im Gottesdienst. Sind wir vielleicht auch mal bereit, auf Essen zu verzichten, um zu fasten und zu beten? Jesus sagt, dass seine Jünger fasten werden, als er gefragt wird von den Pharisäern. Fasten und Gebet hat eine unglaubliche Kraft, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Aber ich glaube, viel zu viele Christen lassen diese unglaubliche Kraftquelle einfach ungenutzt liegen, weil sie entweder noch nie darüber gehört haben oder weil ihnen vielleicht das Essen doch wichtiger ist als ein geistlicher Durchbruch. Jesus an erste Stelle setzen und seinen Auftrag, allen Völkern das Evangelium zu verkündigen, zu unterstützen. Jesus hat gesagt, wir sollen beten, dass der Herr der Ernte Arbeiter in die Ernte sendet. Beten wir darum? Öffnen wir unsere Geldbeutel, dass die letzten unerreichten Völkergruppen das Evangelium hören? Jesus an erste Stelle setzen bei der Kindererziehung. Legen wir in unsere Kinder ein Herz fürs Studium und Karriere oder ein Herz für Gott? Was eventuell bedeuten kann, dass sie eventuell in ferne Länder gehen und dann nicht so viel Geld haben und kein regelmäßiges Geld verdienen. Ich bin sehr dankbar. Meine Eltern haben mir die Beziehung mit Gott vorgelebt. Ich sehe bis heute vor meinem Auge, wie wenn ich als kleines Kind aus meinem Zimmer rausgekommen bin und mein Papa dann im Wohnzimmer saß und in seiner Bibel gelesen hat. Bis heute ist meine Mama ein Vorbild für mich im Gebet. Wenn ich als Jugendlicher nachts von Feiern heimgekommen bin, dann war es meistens meine Mama, die noch wach war und gebetet hat. Dass ich heute Gott kennen darf, liegt zu einem großen Teil an ihrem Vorbild. Und daran, dass sie mich nicht gehindert haben, meine ganze Zeit Gott hinzugeben, was oft auch bedeutet hat, dass ich weniger für die Schule gemacht habe. Sie haben mich nach Afrika gehen lassen mit 18 Jahren und mich unterstützt, meine erste Missionsreise in den Slum in der Nähe von Nairobi zu machen. Was vermitteln wir unseren Kindern? Ich versuche, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht für meine Tochter Amy bete. Ab und zu beten Miri und ich zusammen für sie. Das ist uns was ganz Wichtiges, weil wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir beide so gesegnet sind, wie wir gesegnet sind, wegen den Gebeten unserer Eltern und Großeltern für uns. Gott hat uns das immer wieder in den Jahren bestätigt, dass die Gebete so einen Segen in unserem Leben freigesetzt haben. Deshalb die Frage: Beten wir unsere Kinder ins Reich Gottes hinein? Leben wir ihnen vor, was es bedeutet, Jesus an erste Stelle zu setzen? Jesus an erste Stelle setzen in der Ehe. Lieben wir als Männer unsere Frauen so, wie Christus die Gemeinde liebt? Große Aufgabe, die er uns da gibt. Ordnen wir uns unserem Partner in Liebe unter? Vergeben wir einander 7 mal 70 Mal? Entziehen wir uns unserem Partner im sexuellen Bereich nicht? Das sind alles Prinzipien, die Gott gegeben hat. Prinzipien, die dazu da sind, uns eine gute, starke Ehe zu geben. Wer diese lebt, der wird merken, wie Wunden in der Ehe geheilt werden und die Ehe stärker wird. Jesus an erste Stelle setzen im Bereich Fernseher, Bücher und Musik. Womit füllen wir unsere Zeit und unsere Gedanken? Ab und zu kommt es mir so vor, dass Christen Zeit haben, 2 Stunden am Tag Fernseher zu gucken, aber keine 5 Minuten, um in ihre Bibel zu schauen. Lesen und hören wir Sachen, die uns zu Gott hinziehen und unsere Liebe zu ihm am Brennen halten? Oder füllen wir unseren Kopf mit Dingen, die uns von ihm wegziehen und ablenken? Und zuletzt, Jesus an erste Stelle setzen im Urlaub. Unsere Urlaubstage, wenige sind sie. Und es ist gut zu überlegen, wie man diese wertvolle Zeit nutzt. Erholung ist für den Menschen wichtig, ganz klar. Sonst hätte Gott keinen festen Ruhetag jede Woche eingerichtet. Und trotzdem möchte ich fragen, ist es notwendig, dass wir uns jedes Jahr von Kopf bis Fuß bedienen lassen und uns einen Sonnenbrand am Strand holen? Ein Kurzzeit-Missionseinsatz wäre vielleicht mal eine einmalige Alternative zum Erholungsurlaub. Meine Frau Miriam und ich haben beide schon gemacht und der Erholungsurlaub war ohne Frage sehr nett. Das war wirklich schöne Zeit, aber sobald er fertig war, alles was übrig blieb, war eine nette Erinnerung. Und ein Sonnenbrand. Anders der Kurzzeiteinsatz. Das ist oft, oder so erlebe ich es, das ist oft so eine Zeit, da kann man noch seinen Enkeln von erzählen. Vielleicht sogar erleben wir da Dinge, die wir noch im Himmel erzählen werden. Im Himmel wird man, denke ich persönlich, wird man nicht von dem 5-Sterne-Hotel in Dubai reden, weil aller Luxus dieser Welt, und wenn es ein 8-Sterne-Hotel ist, es gegen das, was wir im Himmel haben, nichts. Aber im Himmel, glaube ich, da werden wir davon reden, wie wir auf die Müllkippen gegangen sind und den Kindern Essen gegeben haben und sie sich gefreut haben, wie wenn Weihnachten ist. Und wir werden vielleicht von dem alten Moslem reden, der kurz vor dem Tod war. Und wir haben ihm nochmal von Jesus erzählt. Und er ist gestorben. Und eine Woche später kommt die Familie, alle Moslems, und sie sagen: Erzählt uns von dem, was ihr unserem Vater erzählt habt. Der ist so glücklich gestorben, das wollen wir auch. Jesus an erste Stelle setzen, das ist wirklich erfüllend. Und ich bin mir sicher, man darf nach so einem Kurzzeiteinsatz in dem Land vielleicht bestimmt auch noch 2, 3 Urlaubstage dranhängen im schönen Hotel. All diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, können bedeuten, Jesus an erste Stelle zu setzen in den verschiedenen Lebensbereichen. Aber jeder muss für sich selbst prüfen, welcher Bereich ist jetzt gerade dran bei mir. Ich erlebe das bei Gott ganz oft so, dass er immer einen Bereich beleuchtet und dann arbeite ich daran, bis da Jesus ganz herrscht in diesem Bereich und dann zeigt er mir den nächsten Bereich, wo er sagt, Manuel, oh, da musst du noch dran arbeiten. Das klappt noch nicht so. Und ich hoffe, dass jeder versteht, dass ich hier nicht darüber rede, ein gutes Leben zu leben. Ja, wir werden niemals durch gute Werke gerettet werden. Das ist absolut nicht mein Punkt. Egal, wie gut wir versuchen zu leben, werden nie Vergebung durch unsere guten Taten erreichen. Vergebung können wir allein durch das Opfer Jesu am Kreuz, das er für uns gestorben ist, bekommen. Er hat den Preis für unsere Schuld auf sich genommen. Und wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen und ihm vertrauen, dann werden wir Vergebung bekommen. Zum Schluss komme ich noch auf das Dann. Wir haben jetzt viel über das Wenn geredet. Wir kommen nochmal zum Dann. Dann wird er uns jeden Tag geben, was wir brauchen. Was für eine Verheißung. Jeden Tag das geben, was wir brauchen. Dieses Versprechen Jesu, auf das ich mich verlassen kann, macht mich frei, alle Sorgen an ihn abzugeben und loszulassen. Jesus, der Herr über alle Herren, hat versprochen, mich zu versorgen. Warum muss ich mich also sorgen? Denselben Gedanken finden wir auch im Philipperbrief. Da heißt es in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Jesus lädt uns ein zu einem sorgenfreien Leben. Er lädt uns ein, alle Sorgen im Gebet aktiv bei ihm abzugeben und ihm zu vertrauen, dass er versorgen wird und dass er sich wirklich um das kümmern wird, was wir brauchen. Und ganz klar ist, dass hier nicht die Rede davon ist, dass wir alles bekommen, was wir haben wollen, weil das ist vielleicht oft gar nicht so gut für uns. Hier ist die Rede davon, dass wir bekommen, was wir brauchen. Aber dies gepaart mit Dankbarkeit ist oft viel mehr wert als der größte Luxus. Und ich denke, Jesu Versprechen bezieht sich nicht nur auf Essen, Trinken und Kleidung, sondern er wird uns auch mit Liebe und dem Frieden versorgen, den wir brauchen. Jesus will unseren Hunger nach Liebe stillen, denn er weiß, auch dies ist eine Not, die wir haben. Er will uns Frieden schenken, wenn unser Herz in Unruhe ist. Ich habe schon vor circa 14 Jahren gesagt, dass Jesus meine absolute Nummer 1 sein soll. Und ich kann mich an keinen einzigen Mangel in meinem Leben erinnern, den ich seitdem hatte. Jesus hat sein Versprechen treu gehalten. Vor kurzem habe ich eine Biografiearbeit von dem Leben meiner Oma gemacht. Musste ich für meine Ausbildung machen. Und meine Oma, die folgt jetzt schon über 60 Jahre Jesus nach. Sie hat es nicht immer leicht im Leben, wie wahrscheinlich die meisten Menschen. Es gab Höhen, es gab Tiefen. Und am Ende des Interviews habe ich sie gefragt: Was ist dein Lebensfazit? Und ihre Antwort waren nur 4 Worte. Gott war immer treu. Und die 4 Worte haben mich so berührt. Was für ein wunderschönes Lebensfazit. Was für eine Ermutigung, alle Sorgen bei Jesus abzugeben und ihm zu vertrauen, weil er wird treu versorgen. Amen.